Deutschlandfunk, Information und Musik.
Schon während der Corona-Pandemie warnte die Soziologin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, vor einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen. Wie weit diese 3 Jahre unsere Gesellschaft in Sachen Gleichberechtigung zurückgeworfen hat, das wird man in den nächsten Jahren analysieren müssen. Fest steht aber jetzt schon, dass es vor allem die Frauen sind, deren Erschöpfungszustand nicht nur mit Long-Covid zu erklären ist. Die bildungspolitischen Folgen werden uns wohl auch noch Jahre beschäftigen. Die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz hat letztes Jahr das Buch »Frauen und Kinder zuletzt – Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern« veröffentlicht. Ich habe sie gefragt, der Bundestag hat am Freitag über die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche debattiert. Haben Sie den Eindruck, dass eine Aufarbeitung stattfindet?
Ich zögere so, weil meine Antwort nicht ganz klar ja oder nein ist, sondern teils, teils. Also bei den Kindern und was die Schulschließung und Kitaschließung angeht und die Folgen für die Bildung, da habe ich schon den Eindruck, dass das jetzt langsam ankommt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja auch gesagt, ja, hätte man alles nicht so machen müssen. Und wir sehen halt Studie um Studie, die rauskommt, dass halt die Leistungen sehr nachgelassen haben, gerade bei den Grundschülern. Viele Kinder haben psychologische Probleme, es gibt gestiegene psychische Probleme, also die Praxen Land auf, Land ab sind voll und da gibt es, glaube ich, so ein wachsendes Bewusstsein, ohne dass jetzt schon umgesattelt wird oder dass man so weiß, was man damit macht mit den Erkenntnissen. Aber wie es den Frauen geht, das ist total unterbelichtet, finde ich.
Inwiefern?
Ja, das gilt irgendwie ja so inzwischen, ja, die Pandemie ist vorbei und wir tragen keine Masken, wir treffen uns wieder, ist alles ganz normal und war doch irgendwie gar nicht so schlimm. Also das ist was, was ich ganz viel auch in meinem Umfeld, bin viel unterwegs, so höre. Und das so, wie es den Frauen geht, was das auch für ein Rückschritt für viele Frauen bedeutet, also beruflich, viele haben ja ihre Stunden reduziert, sind sehr erschöpft, sind krank geworden. Das ist irgendwie gar nicht in der gesellschaftlichen Debatte so angekommen.
Was müsste sich denn ändern, damit das in der gesellschaftlichen Debatte ankommt? Weil Sie kritisieren ja zum Beispiel das Homeoffice, das ja eben auch immer noch Bestand hat und wahrscheinlich auch nicht mehr verschwinden wird. Und Sie sagen auch sehr explizit, dass das Homeoffice vor allen Dingen für Frauen eigentlich eine Katastrophe ist.
Genau, eine Katastrophe ist ein sehr starkes Wort, aber ich würde halt darauf hinweisen, dass das Homeoffice nicht so toll ist und nicht die Lösung für Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also nicht das, als was es oft dargestellt wird. Also dass das jetzt alle Probleme löst, weil für mich war ganz interessant, ich habe ja für mein Buch sehr viele Studien gelesen und da habe ich halt festgestellt, dass das Homeoffice einfach auch nicht genderneutral ist. Also Männer, die im Homeoffice arbeiten, werden anders bewertet als Frauen, die im Homeoffice arbeiten. Also Männer gelten dann als diejenigen, die sich stärker einsetzen, noch mehr für den Arbeitgeber machen. Und Frauen werden irgendwie so wahrgenommen, ja, die ist ja im Homeoffice, also die ist irgendwie Mutti und kümmert sich eigentlich die ganze Zeit dann doch lieber um die Kinder, die will eigentlich keine Karriere machen. Also das ist wirklich empirisch belegt, dass es diese Wahrnehmung gibt und das muss man einfach wissen und sich das bewusst machen und dann auch dagegen steuern, weil die wichtigen Entscheidungen, die werden halt nicht im Homeoffice getroffen, sondern die werden getroffen, wenn die Leute sich irgendwie an der Kaffeemaschine treffen oder bei der Zigarette oder bei Gesprächen, die sich so im Büros ergeben. Und man sieht ja auch in vielen Betrieben hat sich jetzt so eine Mischform etabliert. Also die Leute gehen jetzt nicht 100% zurück, aber so 50-50. Und das, glaube ich, ist für viele dann auch attraktiv. Und wenn man dann weiß, dass das für Frauen immer noch Nachteile hat, das Homeoffice, dann kann man auch irgendwie besser damit umgehen.
Genau. Aber ist das ein doppeltes Dilemma? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Aber auf der einen Seite wird den Frauen unterstellt, wenn sie Homeoffice machen, dass sie dann vielleicht nicht arbeiten wollen. Und auf der anderen Seite ist aber genau die Sichtbarkeit von Frauen damit ja eben auch nicht hergestellt, weil sie im Homeoffice sind.
Genau, also das wirkt quasi doppelt. Also Frauen sind ja im Berufsleben sowieso schon benachteiligt. Jedes Alter, das ist ja auch alles empirisch belegt, müssen sich doppelt anstrengen, um als genauso leistungsfähig wahrgenommen zu werden. Und wenn sie dann nicht da sind, dann fehlt die Sichtbarkeit, dann fehlen auch diese Möglichkeiten, sich so zu präsentieren. Jeder weiß das, also wie das so mit Teamsitzungen und diesen Videokonferenzen ist, dass man da anders auftritt. Dann eben diese Doppelbelastung, also dieses Klischee, Mütter sind nicht fleißig, setzen sich nicht ein. Das ist einfach immer noch ja so stark verankert in unserer doch sehr traditionellen Gesellschaft. Und das fällt dann den Frauen auf die Füße. Und dass einfach ganz wenig Wissen vorhanden ist, also wie stark Frauen benachteiligt sind. Das habe ich bei meinen Lesungen und Veranstaltungen im letzten Jahr wirklich gemerkt. Also wenn man nicht selbst betroffen ist und selbst kleine Kinder in der Pandemie hatte, viele Leute wissen gar nicht, wie schlecht es den Leuten ging. Und die wissen auch gar nicht, wie die Lage von Frauen generell ist im Beruf und Gender Pay Gap und so und in was für einer schlechteren, sehr viel schlechteren Position Frauen auch schon vor der Pandemie im Vergleich zu Männern waren und wie sich das quasi dann sozusagen nochmal verstärkt hat. Da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten.
Würden Sie denn sagen, dass mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, im Prinzip diese Retraditionalisierung, von der Jutta Almendinger gesprochen hat, weiterhin stattfindet, weil, und das haben Sie auch geschrieben in einer Ihrer letzten Kolumnen im Tagesspiegel, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eben die Frauen auch wieder mehr in die traditionellen Rollen gedrängt werden?
Ja, wir sehen doch, dass Gleichberechtigung in Deutschland wie so ein Accessoire für fette Jahre gesehen wird. Also die Frauen werden irgendwie so als etwas gesehen, was man so ruft, wenn man sie braucht. Also jetzt heißt es wieder so, Frauen sollen mehr arbeiten und gegen den Fachkräftemangel etwas tun. Wenn es dann wieder läuft, dann sollen die Frauen wieder traditionell lieber irgendwie zu Hause sein, sich um die Kinder kümmern. Also es ist irgendwie ständig so ein Auf und Ab, auch so politisch. Und dadurch, dass sich die Krisen jetzt so überlagern, haben wir gar keine Zeit, auch Sachen so richtig aufzuarbeiten. Frauen werden wie so Verhandlungsmasse irgendwie gesehen, die man dann irgendwie immer benutzt, während gleichzeitig nicht gesehen wird, dass die Infrastruktur nicht da ist. Also wir haben keinen Kita-Platzausbau, wir haben eher einen Kita-Platzabbau. Also gerade in den westdeutschen Ländern hört man ja immer wieder, also dass dieser Fachkräftemangel extrem durchschlägt, dass da in einzelnen Kommunen die Zeiten eingeschränkt werden müssen. Das ist wirklich dramatisch. Und wir haben natürlich auf dem Wohnungsmarkt in den Großstädten eine unglaubliche Krise. Und auch die trifft Familien extrem hart, trifft Frauen hart, also weil sie in ihrer Selbstbestimmung einschränkt. Also wenn man sich trennen will, kann man sich nicht so einfach trennen, weil es halt keine Wohnungen gibt. Also ich kenne jetzt wirklich schon etliche Fälle von Leuten, die sich in der Pandemie trennen wollten, das aber nicht können, weil es eben keinen bezahlbaren Wohnraum gibt. Und das steigert dann auch die Gefahr, dass es zu häuslicher Gewalt oder psychischer Gewalt, also dass es dann einfach zu anstrengenden Situationen kommt. Muss auch nicht immer Gewalt sein, aber sehr, sehr anstrengend sein. Und das hemmt natürlich Frauen auch besonders. Und das wird aus meiner Sicht nicht genug gesehen.
Jetzt gibt es politische Maßnahmen wie zum Beispiel die Familienstartzeit, Kindergrundsicherung. Darüber wird sehr viel gestritten auch. Vor allen Dingen von Seiten der FDP gibt es da Einspruch. Sind das Dinge, die vielleicht auch symptomatisch sind? Also auch dieser Streit darum?
Das ist ja eigentlich eine Umsetzung einer EU-Richtlinie, die eigentlich schon früher kommen sollte. Die hat man jetzt ins Jahr 2024 geschoben. Und jetzt heißt es aus der FDP oder aus dem Finanzministerium, da gab es ja bisher jetzt noch keine offiziellen Äußerungen, sondern nur ja anonyme Quellen, die sagen, ja, das wird wahrscheinlich nichts. Ja, das finde ich irgendwie so typisch. Das passt leider zu meinem Buchtitel Frauen und Kinder zuletzt. Ich hoffe, dass die SPD und die Grünen sich da durchsetzen können und die Familienstartzeit ist kein Hexenwerk, aber schon auch eine ganz wichtige Sache, dass eben von Anfang an klar ist, Geburt ist was, was nicht nur die Frauen betrifft, sondern auch die Väter bzw. die Partnerinnen der Mütter, dass das wirklich eine Sache für die Familie ist und nicht nur für die Frauen. Also 2 Wochen gleich am Anfang bezahlt. Also das ist eine Investition auch für die Arbeitgeber, die sich total lohnt, weil damit wirklich von Anfang an gleich Pflöcke eingeschlagen werden und eher so eine gleichberechtigte Beziehung möglich ist. Das löst jetzt nicht alles, es sind nur 2 Wochen, aber es wäre schon mal ein kleines Zeichen und ein kleiner Schritt. Und wir sind ja in Deutschland, dem Land, in dem man sich mit ganz kleinen Schritten immer voran bewegt. Und ich meine, wie gesagt, es ist eine EU-Richtlinie. Viele andere Länder haben das längst umgesetzt und ähnlich bei der Kindergrundsicherung, auch das ja sehr teuer, aber eine Zukunftsinvestition. Also Kinderarmut ist ein Riesenthema, ist total beschämend für dieses Land. Und wir wissen auch, wenn Kinder arm sind, haben sie Probleme zu lernen, kommen nicht so gut in der Schule mit. Und wir können uns das einfach nicht mehr leisten, auf die Kinder zu verzichten. Also man kann es auch durchaus so wirtschaftlich sehen. Und das sollte dann auch so eine Partei wie die FDP eigentlich sehen.
Es gibt am Ende Ihres Buches eine ganz interessante Beobachtung, nämlich, dass viele Frauen in der Pandemie ihren Job gekündigt haben. Das hat weniger mit traditionellen Mustern zu tun, als man vielleicht zunächst vermuten könnte, sondern, so habe ich mir das erklärt, vielleicht eher mit einem Ausspruch von Bartleby, dem Protagonisten von Herman Melville, dem Romanautor, also ein Schreiber, der irgendwann nur noch sagt, ich möchte lieber nicht. Ist das so gemeint?
Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe ja meinen festangestellten Job bei der Berliner Zeitung als Ressortleiterin gekündigt. Ich aus diesen Strukturen mal raus wollte und ein bisschen Freiheit haben und mir die Zeit selber einteilen wollte. Und ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass ich quasi dem Feminismus damit schade, weil Lean In, ja, also dieses berühmte Buch von Sheryl Sandberg, der ehemaligen Facebook-Managerin, dass man sich immer irgendwie anstrengen soll und immer irgendwie am Tisch dabei sein soll, das hatte ich schon eigentlich verinnerlicht. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass das so gerade in der Pandemie für mich nicht funktioniert und dass ich schon auch beides möchte. Ich möchte meine Kinder nicht nur kurz eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen sehen, ich möchte schon auch mit denen mehr Zeit verbringen und gerade wo sie noch so relativ klein sind, weil die Zeit so schnell vergeht. Und ich möchte aber auch arbeiten und ich suche da immer noch nach einer Form, wie das so geht. Also ich arbeite immer noch sehr viel, nur halt sehr viel flexibler und ich muss niemandem Bescheid sagen, wenn ich zum Arzt gehe oder einen freien Tag nehme. Und das passt gerade so ganz gut in mein Leben. Aber das ist jetzt auch nicht der Weg für alle. Und es hat für mich sehr gut funktioniert.
Wer verfügt denn eigentlich über die Zeit von Frauen?
Tja, auf jeden Fall nicht die Frauen nur alleine. Also ich finde, dass an der Zeit von Frauen sehr viel stärker gezerrt wird als an der Zeit von Männern, weil es ganz andere Ansprüche auch zwischen den Geschlechtern gibt. Also was Frauen erledigen sollen und was Männer erledigen sollen. Und das ist sehr, sehr schwer und anstrengend und kostet Zeit, selbst über die Zeit verfügen zu können. Es passiert nicht automatisch.
Sabine Rennefanz, Journalistin und Autorin des Buches Frauen und Kinder zuletzt, über die Folgen der Corona-Krise.